Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder einem neuen Video vom Apologetik-Projekt, je nachdem, wo ihr das anschaut oder hört. Ich habe Roland Hartmeier bei mir und wir sprechen über eine bisschen polemische Frage heute. Ich möchte mit dir ein bisschen sprechen heute über das Thema evangelikale Kirche. Und die Frage der Folge ist Resignation oder Reformation. Ich gebe dir mal kurz einen Aufhänger, warum ich dieses Thema gewählt habe. In den letzten Wochen kamen ganz viele Berichte bei uns in Deutschland. Wir sind ja hier in der schönen Schweiz. Ne? Bei uns in Deutschland kamen ganz viele Berichte über evangelikale Christen. Und im Prinzip wurde immer in dasselbe Rohr geschossen. Diese evangelikalen Christen, die haben so einen Absolutheitsanspruch. Die wollen missionieren durch entweder ihre Musik oder in ihrem Sport oder durch was auch immer sie machen. Und das ist ganz, ganz schlecht. Das sollen die bitte nicht machen. Und natürlich wird jetzt ganz viel darüber gesprochen, dann auch, aha, wie nehmen wir diese evangelikalen Christen wahr? Wie werden die in Deutschland wahrgenommen? Bei uns haben wir schon auch einige Inhalte dazu, die über den deutschsprachigen Raum kommen. Was ich von dir erstmal gerne wissen wollen würde in dieser Folge, du bist ja hier in der schönen Schweiz. Wie ist es denn da mit den Evangelikalen? Ist da so Friede, Freude, Eierkuchen bei euch? Oder wie werden die Evangelikalen in der Schweiz wahrgenommen? Vielleicht kannst du uns da ganz kurz mit reinnehmen.
Von den Medien her ist es so, dass man schon regelmäßig durch den Kakao gezogen wird. Hm. Ja, das gehört so wie zum guten Ton.
Ja,
ja. Ja, das gehört wie zum guten Ton. Man hat so den Eindruck, das Gleiche, was du erzählst, die haben Absolutheitsansprüche, das geht nicht. Also der tolerante Zeitgeist, der gar nicht so tolerant ist, der wehrt sich gegen Absolutheitsansprüche. Manche Anfragen sind vielleicht berechtigt. Es gibt auch so fundamentalistische Ränder in der evangelikalen Bewegung, die machen es säkularen Menschen nicht leicht, den Glauben zu lieben. Mhm. Aber im Allgemeinen ist es schon so, dass man schlechte Medienberichte hat. Ja. Hat auch zugenommen wegen der Situation in Amerika mit Donald Trump. Ich glaube, das war so ein, das ist auch noch dazu geführt, dass man die Evangelikalen jetzt noch kritischer wahrnimmt, auch in der Schweiz.
Und würdest du sagen, diese, sage ich mal, Vorwürfe gegen die Evangelikalen sind hauptsächlich begründet oder hauptsächlich unbegründet?
Ich bin ein Evangelikaler, gell? Ich würde jetzt mal sagen, hauptsächlich unbegründet.
Okay.
Es gibt natürlich Dinge, wenn ich jetzt so an die fundamentalistischen Ränder denke, Leute, die eher den Glauben bewahren möchten, die den Glauben sehr stark verteidigen und manchmal vergessen, dass man die Menschen auch lieben könnte, wenn man das so spät sagen darf. Da verstehe ich dann schon, dass es auch irgendwelche ablehnende Haltung gegenüber gibt. Aber ich glaube, wir könnten die allerliebsten Menschen sein, solange wir nicht mit der postmodernen Mehrheitskultur gehen und sagen, anything goes, sind wir einfach ein Fremdkörper in dieser Gesellschaft. Ich glaube, wir Evangelikalen, wir gehen in eine Situation des Exils über, wo wir uns in Bezug auf den Zeitgeist eigentlich in einer Daueropposition befinden, mit unseren Ansprüchen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das geht postmodern gar nicht. Oder dass wir sagen, wir haben diesen und diesen ethischen Lebensstil, monogame Ehe, Mann und Frau, alle diese Dinge, das stört schon gewaltig, also es ist eigentlich noch mehr als das stört, nicht nur, es wird als unerträglich empfunden, dass man hier nicht zu allem Ja und Amen sagt.
Ja. Und ich meine, da schalten vielleicht auch viele dann als evangelikale Christen auf Durchzug und sagen halt, okay, wenn die Gesellschaft das nicht akzeptieren will, wenn da so ein Kontra kommt, ja, dann schalte ich auf Durchzug, ne? Ich resigniere quasi, ich sage, okay, dann kann ich da wohl nicht viel machen in der Gesellschaft, dann kann ich vielleicht nicht so viele Menschen erreichen, aber dann sage ich denen einfach ins Gesicht, was Sache ist, ja, ob sie es nun hören wollen oder nicht, ne? Ich mache es jetzt mal ganz, ganz polemisch, sage ich mal, oder auch überspitzt. Vielleicht resignieren aber wirklich viele Christen, vielleicht nicht auf diese überspitzte Art und Weise, aber es gibt schon diese Gefahr zu sagen, oh Mann, irgendwie haben wir das Gefühl, das will niemand hören, was wir zu sagen haben. Würdest du sagen, du kannst da mitfühlen mit dieser Gefahr der Resignation und was würdest du sagen, kann einen selber davor schützen, zu sagen, oh, ich resigniere jetzt, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr mit Leuten darüber zu sprechen und in unsere Gesellschaft hineinzusprechen. Ich mache einfach mein Glaubensleben.
Ja. Ich glaube schon, dass es einen Teil gibt, die resignieren, weil es halt doch schon mühsam ist, immer, du musst immer gegen den Zeitgeist leben. Das haben wir nicht gerne. Ich glaube aber, dass der größte Teil, wenn ich so sagen würde, die evangelikale Mitte, ich glaube, da ist nach wie vor, ist man sich bewusst, wir leben in einer Spannung. Wir Evangelikalen möchten einerseits anschlussfähig an die postmoderne Lebenswirklichkeit sein. Wir möchten nicht eine Subkultur leben. Und gleichzeitig haben wir Glaubensbestände, die wollen wir nicht preisgeben. Und von dem her ist ein evangelikaler Glaube, oder ich sage mal ganz grundsätzlich, ein lebendiges christlicher Glaube, der ist immer in einer Spannung, ist immer in der Spannung zwischen der Wahrheit des Wortes Gottes und dem, was in der Gesellschaft gerade in ist. Hm. Und ich glaube, die meisten nehmen diese Spannung wahr und sind auch bereit, damit zu leben.
Ich meine, viele entscheiden sich dann ja in dieser Spannung zu sagen, naja, die Welt, die ist halt irgendwie was Böses. Ne? Die Bibel sagt das auch immer wieder. Ja. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Also alle Pokerchips auf die Bibel, alle Pokerchips auf den Glauben. Die Welt, die hat mit meinem Glauben nicht viel zu tun. Jetzt sagst du aber, ja, das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Wie würdest du denn sagen, können wir das lernen, diese Spannung auszuhalten, wenn ich merke, okay, ich will mein Glaubensleben effektiv leben, ohne es zu verwässern. Mhm. Aber vielleicht merke ich auch, naja, ich bin in dieser Welt. Ich glaube, ein Buchtitel von dir heißt ja auch Geliebte Welt, in dem er schon irgendwie dann zur Sprache kommt, naja, so ganz loslösen innerlich kann ich mich ja nicht von dieser Welt.
Ja, wir müssen mit der Spannung leben. Es geht gar nicht anders. Das ging der Urchristenheit ja auch schon so. Die haben ja auch Puff mit dem Zeitgeist gehabt. Und die waren auch nicht bereit, anstößige Elemente aus ihrem Glaubenslehre auszuschließen, nur um anschlussfähig zu sein. Wir müssen damit leben. Man kann es natürlich sehr konservativ wie auflösen und sagen, wir reden jetzt nur noch von der bösen Welt. Hm. Dann müssten wir uns ja auch nicht mehr bemühen, wirklich Menschen zu lieben, mit ihnen Wege zu gehen. Man evangelisiert dann nur noch gegen die böse Welt. Das finde ich sehr ungesund. Und du hast jetzt eine interessante Stelle erwähnt, hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Mhm. Und in dieser Stelle wird ja eigentlich gesagt, was damit genau gemeint ist. Nämlich, es heißt von den Hoffart der Augen und dem Leben in der Welt. Es heißt nicht, die Welt geht mich nichts mehr an. Mhm. Es wird qualifiziert, habt nicht lieb die Welt in Bezug auf die Dinge, die dort erwähnt werden. Sagt aber nicht, du sollst die Schöpfung nicht lieben und du sollst die Menschen nicht lieben. Für mich ist immer noch dieser Satz, der alle in der Sonntagsschule kennen und jeder gute Christ auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Mhm. Und das setzen, glaube ich, manche Christen für Weltmenschen ein. Also so ganz unbewusst in Gedanken, so sehr hat Gott die Menschen geliebt. Das stimmt. Mhm. Aber die Liebe ist noch viel weiter. Es heißt, so sehr hat Gott den Kosmos geliebt. Und der Kosmos ist die Welt, die Schöpfung, die Menschen, das Weltall. Also wir haben es mit einer leidenschaftlichen Liebe Gottes zu seinem ganzen Geschaffenen zu tun. Und in dieser Liebe sollen wir leben. Und dieser Textgewicht hat für mich viel mehr Gewicht, als zu sagen, hab nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Mhm. Ja, siehst du, was ich meine? Ja. Ich glaube, wir haben einen Gott, der diese Welt, auch alles Geschaffene, was er gemacht hat, leidenschaftlich liebt. Das ist das Objekt der leidenschaftlichen Liebe Gottes. Mhm. Und diese Liebe dürfen wir bei allem Bösen, das in der Welt ist, die muss uns viel mehr antreiben, als dass wir denken, die Welt ist ja doch böse. Hm.
Wo würdest du sagen, bräuchte es da in der evangelikalen Kirche so eine gewisse, ja, vielleicht ein gewisses Umdenken? Also, wir haben jetzt zwar diesen Auftrag, ne, und du sagst ja, wir sollen der Welt zugewandt sein, ohne Kompromisse zu machen. Ne? Das hast du gesagt, die frühe Kirche hat das auch irgendwie geschafft oder mal mehr, mal weniger. Mhm. Und so geht es uns ja vielleicht auch. Wir schaffen das mal mehr, mal weniger. Was würdest du sagen, wäre ein Punkt für dich, wo du dich auch mit beschäftigt hast? Du hast ja auch viel über missionale Kirche geschrieben, missionale Theologie zum Beispiel. Wo würdest du sagen, ja, da müssten wir noch ein bisschen was lernen, damit wir eine gesunde Reformation haben in dieser Welt Zugewandtheit. Damit wir eine gesunde Welt Zugewandtheit haben.
Ich glaube, wir müssen die gute Mitte finden zwischen dem, was man in der Theologie Verkündigung und soziale Aktion nennt. Mhm. Also Verkündigung, klar, ich gebe das Evangelium verbal weiter. Soziale Aktion bedeutet alles, was ich beitrage in dieser Welt, das zu einer besseren Welt beitragen kann. Ich bin im religiösen Fundamentalismus aufgewachsen, also im christlichen Fundamentalismus, und da hatte die Evangelisation einen hohen Stellenwert und die soziale Aktion eigentlich nicht. Wir haben ein Leben von Jesus gesehen oder eben das Leben von Jesus zum Beispiel nicht gesehen. Unsere Christologie war beschränkt darauf, Jesus kam, wurde geboren, um zu sterben. Gell? Und das war unsere Christologie. Und dass dazwischen ein Leben ist, das ein Modell sein kann, ja soll, wie wir leben sollen. Jesus sagt ja, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich. Das haben wir nicht gesehen. Und ich glaube, das ist heute wie ein Problem, dass man sich so an Jesus orientiert, dass Jesus habe ja nur evangelisiert und das Reich Gottes ausgerufen, aber er hat ja auch sich den Menschen zugewandt. Er hat viel seiner potenziellen Predigtzeit darin investiert, Menschen zu lieben, zu heilen, ihnen zu dienen, Frieden zu bringen. Das sollten wir auch tun. Und in dem Sinn, wenn wir uns an Jesus orientieren, glaube ich, wir sollten die Verkündigung des Evangeliums hochhalten und wir sollten auf die gleiche Ebene auch die soziale Aktion tun. Dann haben wir wie ein ganzheitliches, glaubwürdiges Christsein, das nicht nur von Worten lebt oder auch nicht nur über Worte und Ansprüche wahrgenommen wird, sondern wo man auch sieht, Christen sind Menschen, die die Mitmenschen wirklich lieben, so wie Jesus das gemacht hat. Hm.
Der Grundkerngedanke und auch der Grundwunsch dieser Folge jetzt ist ja, dass wir als evangelikale Christen tatsächlich eine Veränderung bewirken können. Also wir wünschen uns ja eine Kirche, die ja eine Reformation erfährt, dass tatsächlich wir etwas bewegen und dass wir tatsächlich Menschen erreichen. Jetzt ist ja nur der Punkt, das, was du eben angesprochen hast, tolle Worte und gute Taten, das machen ja viele. Es gibt Leute, die für die Klimapolitik kämpfen, die pflanzen dann Bäume, die tun Gutes, die fangen an, sich für Tierwohl einzusetzen und sie verkündigen viel. Es gibt Menschen, die machen das auf politischer Ebene. Und trotzdem merken wir ja, naja, so ganz klappen tut das nicht immer. Warum sollten wir dann als Christen hoffen, dass es bei uns klappt, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt noch mehr gute Taten tun, ja, dann will es ja wahrscheinlich trotzdem keiner hören. Mhm. Würdest du sagen, wir haben da dann einen Vorteil? Oder warum denkst du, sollten da Christen Mut haben, das trotzdem zu versuchen?
Einfach, weil es richtig ist. Nur wegen dem. Nur, weil es richtig ist. Wenn ich auf Jesus sehe, dann sehe ich auf Gott hinweisen, Menschen zum Glauben rufen, Menschen lieben, ihnen dienen. Das hat Jesus gemacht. Ich mache es, weil es richtig ist. Ich mache es nicht, weil es mir größere missionarische Erfolge gibt, weil mehr Menschen in die Kirche kommen, obwohl ich das hoffe. Ich möchte ja, dass Menschen zum Glauben kommen. Ja. Aber es ist kein PR-Effekt. Es ist keine besonders ausgeklügelte Strategie, weil wir durch Marktstudien herausgefunden haben, dass wir so die Menschen am besten erreichen. Wir machen es einfach, weil es richtig ist. Und den Rest überlasse ich Gott.
Aber kann das nicht sehr entmutigend sein? Also wenn ich dann merke, die Gesellschaft, die antwortet da nicht besonders positiv drauf, auf unsere Versuche?
Ja, es kann sehr, klar, es ist sehr entmutigend. Wir sind ja als Evangelikale sind wir eine Minderheit, wir sind dann oft auch eine missverstandene Minderheit. Ja, das ist so, mit dem muss ich mich abfinden. Wir werden nie in der Mitte der Gesellschaft sein, es sei denn, es bricht einmal Erweckung aus, was ja wieder passieren kann. Mhm. Ich sehe keine Anzeichen, aber möglich ist ja alles. Aber wir müssen schon uns darauf einstellen, das ist eigentlich die normale Situation eines lebendigen Christen in der Welt, dass Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ihr werdet missverstanden werden. Ja, das ist so, mit dem muss ich leben.
Vielleicht ist es auch etwas, was uns irgendwie aus dem Kopf verloren gegangen ist. Ne? Also dieser Gedanke, Jesus hat gesagt, das wird normal sein. Jesus hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Und was du eben sagst, ne? die Schafe unter den Wölfen. Mhm. Natürlich, jetzt vielleicht sagen manche, ja gut, wir als, keine Ahnung, gestandene Christen, wir haben leicht reden, ja. Wir haben da vielleicht unsere Erfahrungen schon gemacht und wir haben auch schon positive Erfahrungen gemacht. Jetzt gibt es aber vielleicht einen Christen, der sagt, ja, ich will Jesus nachfolgen, ich glaube das, aber ich kriege so viel Druck. Mhm. Ich kriege so viel Kontra. Da kommen so viele Anfragen auf intellektueller Ebene, auf moralischer Ebene. Da kommen Verleumdungen und alle möglichen Dinge, auch Missverständnisse, wie du sagst. Ja. Das geschieht ja ganz oft, dass dann Sachen interpretiert werden. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der vielleicht noch nicht auf alles eine Antwort hat? So wie natürlich wir beide. Was würdest du so jemandem sagen? Wie kann der trotzdem lernen, eine gesunde Resilienz zu entwickeln in einer Gesellschaft, die nun mal nie ganz auf seiner Seite sein wird?
Ich würde sagen, erinnere dich daran, du glaubst nicht, weil du alle Antworten hast. Glaube ist etwas Größeres. Wir haben natürlich, ich finde, wir haben kluge Antworten auf sehr viele intellektuelle Anfragen. Das muss der Glaube auch leisten können. Aber wir glauben nicht, weil alle Fragen beantwortet sind. Dass ich glaube, ist ein Wunder. Das ist ein Geschenk. Und von dem her würde ich jemandem sagen, du glaubst, weil du Gnade von Gott bekommen hast, weil du dein Herz geöffnet hast. Also dein Glaube ist jetzt nicht unmittelbar in Gefahr, weil du nicht auf alle Fragen eine Antwort hast. Suche die Antworten, das ist ganz klar. Aber Glaube ist mehr als die Summe meiner guten Antworten, die ich bekommen habe. Und von dem her muss auch hier jemand, der intellektuell vielleicht noch nicht so viele Antworten geben kann, klar, der muss Apologetikprojekt schauen und all diese Dinge. Ja, natürlich, das sind ja so gute Inhalte, gell? Das sind so gute Inhalte, finde ich. Und das gibt sehr gute Antworten. Und das ist auch wichtig. Wir glauben ja nicht auch wieder allen Schein. Wir glauben ja nicht an die Auferstehung von Jesus, obwohl es ja längst klar ist, dass das gar nicht sein kann. Ja. Wir haben gute Argumente. Und trotzdem ist der Glaube auch mehr als das. Ich lebe von der Gnade Gottes. Und wenn ich glauben kann, habe ich ein Riesengeschenk bekommen. Und an dem halte ich einfach mal fest, auch mit meinen offenen Fragen.
Du hast gesagt, wir haben sehr viele gute Antworten, auch wenn nicht jede einzelne Person all diese Antworten hat. Mich würde interessieren, was würdest du sagen, ist denn eine Antwort des Christentums, die wir momentan unserer Gesellschaft geben könnten? Also wir sprechen ja über eine Welt, die wir eigentlich lieben sollen. Also sollen wir ihr eigentlich auch helfen. Ja. Also sollen wir auch etwas hineinsprechen, was gut ist. Ja. Wenn du so jetzt vielleicht den deutschsprachigen Raum anguckst, was wäre denn so eine Antwort, die wir als evangelikale Christen mehr sprechen sollten in unserer Gesellschaft?
Vielleicht was ganz Unerwartetes. Wir sollten die physische Beteiligung am Gottesdienst nicht vernachlässigen. Ich glaube, das wäre was ganz, ganz Starkes. Gell? Ich staune. Die Zahlen sind ja eher in den Landeskirchen, gehen sowieso zurück vom Gottesdienstbesuch. Auch die Evangelikalen haben seit der Corona-Pandemie doch zum Teil rechte Verluste erlebt. Ja. Und da frage ich mich schon, da kommt noch die Digitalisierung, wir haben wunderbare Livestreams und all diese Dinge. Und da stelle ich fest, was 2000 Jahre Verfolgung nicht zustande gebracht hat, nämlich dass Christen sich nicht mehr versammeln. Das bringt die Digitalisierung im Handumdrehen zustande. Was 2000 Jahre Verfolgung nicht geschafft hat. Und ich glaube, das ist einer der ganz großen Fehler, die sowohl Postevangelikale, die sich auf ein Bier treffen und sagen, das ist meine Kirche, das ist nicht Kirche, aber auch die Fundamentalisten, die ihre Endzeit-Videos schauen und sagen, jetzt fühle ich mich sicher oder vor dem Zeitgeist, die versammeln sich nicht mehr. Und stell dir vor, alle Christen, die sagen, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, die würden vor Ort regelmäßig in den Gottesdienst gehen, sich treffen, nachher auch einen Kaffee danach trinken mit den Leuten, miteinander sprechen und Leben teilen. Hey, das wäre die Härte. Ich glaube, das würde Aufsehen erregen. Wir würden auch hier einfach das Richtige tun. Weil Paulus konnte sich nicht vorstellen, dass ein Christ nicht in den Gottesdienst geht. Also, dass man das so zu Hause lebt, so als Sofa-Christ. Ich glaube, das war undenkbar. Und ich glaube, hier haben wir in allen Bereichen evangelikalen Glaubens einen sehr großen Rückstand zu dem, was vom Neuen Testament her eigentlich richtig ist. Ich würde sagen, Christen sollten sich treffen, im Gottesdienst anbeten, auf Gottes Wort hören. Das klingt jetzt nicht sehr... ist keine hochtrabende Theorie. Aber ich glaube, das ist das, was normal wäre. Und das würde, da hätten wir etwas zu geben und dann reden wir nicht mal, wir evangelisieren nicht mal, wir versuchen nicht mal jemandem zu gewinnen, obwohl wir das ja auch tun sollten, aber wir machen einfach mal das, was richtig ist. Wir versammeln uns als Christen. Punkt.
Und glaubst du, dass das für die Gesellschaft ein Mehrgewinn sein kann? Ich meine, es könnte ja auch sein, dass wir dann eine fragmentierte kleine Gruppe sind, die sich selber dann wohlfühlt, aber die Welt ist ja woanders.
Ja.
Die Welt ist ja nicht in unserer Kirche. Und die kommen ja auch nicht so leicht in unsere Kirche. Wo würdest du sagen, wäre diese Versammlung dann tatsächlich auch eine Antwort für die Welt? Also ich verstehe diesen Punkt zu sagen, wir müssen damit anfangen als Christen. Aber vielleicht könntest du noch erläutern, wie könnte diese Versammlung, dieses sich wieder vereinen, dazu führen, dass wir eine Antwort haben für die Welt, die ja auch an uns ständig Fragen liefert.
Ja. Ich würde sagen, ganz einfach gesagt, verständliche Predigten, die Menschen verstehen, die im Glauben noch nirgends sind. Und der Kirchenkaffee, wo man dann aber auch auf Leute zugeht und sagt, ich habe dich noch nie gesehen, ich bin der Roland, wo kommst du her? Ich glaube, das wäre schon was. Wir leben so in einer fragmentierten Welt, wo die Leute den Eindruck haben, wenn ich möglichst unabhängig bin und mir London für 80 Euro leisten kann, dann habe ich Leben, aber es ist ja kein Leben. Das ist ja qualvolle Zusammenhangslosigkeit. Mhm. Aber wenn man Menschen trifft und in Beziehungen lebt, hier sehe ich eine große Chance. Wir dürfen natürlich Kirche dann nicht verstehen, ich sammle verängstigte Gläubige in sichere Räume, damit ihnen nichts passieren kann. Dann kapseln wir uns tatsächlich ab und dann ist dieses schöne Zusammensein der Christen missional eigentlich gar nichts wert. Aber wenn wir verständlich vom Evangelium reden, auch in den Gottesdiensten, so dass die Leute eigentlich sagen könnten, ich könnte jederzeit jemand mitnehmen, weil der wird meinen Pastor verstehen, dann glaube ich, dass das ist ein hoher Anspruch. Aber ich denke, das sollte möglich sein. Hm. Und ich glaube, es gibt auch ein gutes biblisches Beispiel dafür. Soll ich das kurz erwähnen?
Gerne, sehr gerne.
Ja, und da, mich begeistert 1. Korinther 12 bis 14, wo der Paulus sagt, wir Christen treffen sich zum Gottesdienst, sie feiern das Abendmahl und dann kommt ein Teil, wo jeder seinen Beitrag hat. Ja? Jeder kann ein Wort weitergeben und so weiter. Und da hat ja Paulus in diesem Zusammenhang auch einige Korrekturen vornehmen müssen, weil es ziemlich chaotisch zu und her ging. Und was ich dort spannend finde, ist, eigentlich ist das ein griechischer Gastmahlsgottesdienst in der Form einer Kirche. Und zwar haben sich die Griechen damals hatten, wenn sie ihre berühmte Gastmähler hatten, die sehr verbreitet waren, da gab es zuerst das Daipnon, das war das Essen. Und dann gab es das Symposion, da hat man über Gott und die Welt geredet. Ja. Und wenn man 1. Korinther 12 bis 14 liest, merkt man, der Gottesdienst in Korinth war ein griechisches Gastmahl. Da hat man zusammen gegessen. Ein Teil dieses Essens war dann das Abendmahl. Da hat man dann nicht den Göttern gedankt, sondern Jesus Christus angerufen. Die Leute haben diese Form gekannt. Die konnten problemlos in einen urchristlichen Gottesdienst in Korinth kommen und in einer vertrauten Art und Weise eine neue Botschaft empfangen. Und dann ging es zum Symposium über, wo man eben bei den Griechen über Gott und die Welt diskutiert hat, manchmal völlig durcheinander. Und das widerspiegelt sich ja dann auch in 1. Korinther 14, wo der Paulus sagt, ihr könnt alle reden, prophetisch reden, aber bitte einer nach dem anderen.
Ja.
Und das war die Form, die die Griechen gekannt haben. Und er sagt dann auch, wenn jemand hereinkommt, ein Unkundiger, der sollte verstehen, von was das ihr sprecht. Er spricht das in diesem Kapitel 14 ausführlich an. Und von dem her hat Paulus eigentlich die Verständlichkeit des Gottesdienstes an dem aufgemacht, der am wenigsten davon verstand. Das ist eigentlich ein sucherorientiertes Konzept. Ja, und das begeistert mich. Also kurz gefasst, ein Gottesdienst in einer kulturell vertrauten Form, der Inhalt ist verständlich, aber vieles ist vom Anspruch her auch neu, dass Jesus der Christus ist. Das ist ja in der antiken Welt auch nicht auf Gegenliebe oder Verständnis gestoßen.
Ja.
Und doch hat man es gesagt.
Das finde ich sehr interessant. Also was du im Prinzip sagst, ist, schon die frühe Kirche hat eigentlich erkannt, klar, einerseits, wir sollen nicht werden wie die Welt, ne? Klar, da gibt es diese ganzen Stellen, auch Römer 12 und so weiter, wir sollen erneuert werden in unserem Sinn. Aber gleichzeitig haben die Christen offensichtlich so gehandelt, dass sie sagten, wir wollen unbedingt, dass wir nicht eine Abschottung haben und eine Fragmentierung, sondern wir wollen, dass Menschen gerne zu uns kommen. Wir wollen, dass Menschen verstehen, was wir sagen. Wir wollen, dass Menschen es nicht zu schwer gemacht wird, Christen zu werden. Der Weg als Christ wird dann schon schwer genug, ne? Das wussten sie auch. Sondern sie sollen eine Möglichkeit haben, ohne es ihnen einfach vor die Füße zu werfen. Aber sie sollen eine realistische Möglichkeit haben, tatsächlich an Jesus glauben zu können. Das finde ich ein super Ansatz, muss ich sagen. Und vielleicht ist es etwas, was diese beiden Punkte, Resignation und auch eine Erneuerung der Kirche hineinnimmt, zu sagen, wenn wir erleben, dass Menschen nicht auf uns hören, was wir sagen, dann müssen wir uns vielleicht selbst reflektieren, oder? Vielleicht liegt es an uns manchmal.
Ja.
Weil wir unverständlich reden.
Das ist so.
Weil wir es ihnen zu schwer machen. Ja.
Das ist so. Ja. Wir dürfen keine kulturellen Schranken aufrichten, die sollten wir abbauen. Und die kulturellen Schranken sind natürlich da, weil wenn jemand in einen, ich bin in der Freikirche, wenn jemand in einen freikirchlichen Gottesdienst kommt, dann ist das, wie wenn ich an ein Yoga-Wochenende gehe.
Ja.
Und ich habe keine Ahnung, wie das Ding läuft und wie ich mich jetzt da hinsetzen muss und was. Ja, ich gehe natürlich da nicht hin. Aber die Leute denken ja genau gleich, ich gehe doch nicht in den Gottesdienst.
Ja.
Also das Evangelium, wie du angetönt hast, ist schon Schranke genug. Der Anspruch von Jesus ist hoch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sollten nicht noch kulturelle Schranken aufrichten. Mhm. Und darum finde ich das sehr ermutigend, dass der Paulus dass für ihn die Verständlichkeit wichtig ist.
Ja.
Das sollten wir unbedingt beachten.
Diesen Gedanken würde ich gerne als Abschluss stehen lassen. Vielen, vielen Dank dir, auch für diese Einblicke jetzt noch in diese interessante historischen Aspekte von 1. Korinther. Ja, lasst uns daran festhalten. Lasst uns nicht vergessen, dass wir nicht nur Menschen lieben sollen, sondern auch die Welt, ne? So wie Gott das tut. Und vielen, vielen Dank dir, Roland, für deine Gedanken.
Danke, Dave.
Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und alles Gute euch. Ciao.